Willkommen bei Kontext TV. Mein Name ist Theresia Reinhold und ich befinde mich auf der Visionaries in Action Konferenz in Mannheim, die vom 12. bis zum 18. August stattfand. Mein heutiger Interviewpartner ist Alan Ware. Er setzt sich seit über 20 Jahren für eine atomwaffenfreie Welt ein und erhielt für dieses Engagement auch den Right Livelihood Award, der bekannt ist als alternativer Nobelpreis.
Willkommen bei Kontext TV, Mr. Ware. Es ist mir eine wirkliche Freude, Sie heute zu interviewen. Sie setzen sich seit mehr als 20 Jahren für eine atomwaffenfreie Welt ein. Können Sie uns bitte etwas über den heutigen Stand der Dinge erzählen?
I work for non-governmental organizations who will make proposals at the United Nations, but it's up to governments to.
Ich arbeite für nichtstaatliche Organisationen, die den Vereinten Nationen Vorschläge unterbreiten. Aber es liegt an den Regierungen, diese Vorschläge anzunehmen, denn es sind die Regierungen, die Resolutionen einbringen und darüber abstimmen können. Also sind wir eine Art Ratgeber. Wir machen Empfehlungen. Das war zum Beispiel meine Arbeit, als 1994 ein Fall vor den Internationalen Gerichtshof gebracht wurde, der 1996 abgeschlossen wurde. Um vor den Internationalen Gerichtshof zu gehen, brauchten wir eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Deshalb habe ich im Vorfeld mit vielen Regierungen gearbeitet, damit sie ausreichende politische Stärke gewinnen, um gegen Staaten mit nuklearen Waffenarsenalen vorzugehen, die im UN-System sehr viel Macht haben. Die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs war eine sehr gute. Sie besagte, dass die Verwendung nuklearer Waffen generell illegal ist und dass es verpflichtend ist, in Verhandlungen über ihre komplette Abschaffung einzutreten. Danach gingen wir zurück zur Vollversammlung mit einer Resolution, die besagte, dass die Entscheidung des Gerichtshofes angewandt werden soll. 130 Staaten stimmten dafür. Das zeigt, dass die meisten Regierungen der Welt die Abschaffung nuklearer Waffen unterstützen, und zwar durch einen Vertrag, der jetzt verhandelt werden muss. Nicht erst irgendwann in der Zukunft, wenn die Welt ein sicherer Ort ist. Es sollte an keine Bedingungen gebunden sein. Diese Waffen sind illegal. Sie sind inhuman. Sie beeinträchtigen unsere Sicherheit. Es ist an der Zeit, gemeinsam Anstrengungen zu unternehmen und einen globalen Vertrag zu erarbeiten, um sie zu beseitigen. Daran arbeite ich. Und es geht voran. Mittlerweile hat der UN-Generalsekretär seinen Plan zur Abrüstung vorgebracht, der auch den Vorschlag für eine Nuklearwaffenkonvention enthält. Es gibt einen Modellvertrag, der demonstriert, wie dies praktisch durchgesetzt werden kann. Er enthält die verschiedenen Aspekte, die in einem solchen Vertrag vonnöten sein werden. Es gibt außerdem bereits den Atomwaffensperrvertrag, dem die meisten Staaten, inklusive der Staaten, die Atomwaffen besitzen, zugestimmt haben. Und der besagt, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um zu einer atomwaffenfreien Welt zu gelangen und die entsprechenden Rahmenbedingungen herzustellen. Die Staaten haben dem also zugestimmt, sind aber noch nicht wirklich aktiv geworden. Deswegen arbeite ich auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, die dabei helfen werden, die Regierungen dazu zu bringen, das umzusetzen, wofür sie gestimmt haben. Parlamentarier sind eine wichtige Gruppe dabei, weil sie die Regierungen herausfordern können oder die Thematik ins Parlament einbringen können. Sie können die Bewilligung von Mitteln, die nötig sind, um für atomare Abrüstung aktiv zu werden, vorantreiben. Sie repräsentieren den Willen der Menschen. Sie sind gewählt. Genauso arbeiten wir mit der Zivilgesellschaft, mit Bürgermeistern, mit Städten, um politische Anziehungskraft für das Projekt zu schaffen und es in Schwung zu bringen.
So the resolutions are of the General Assembly, United Nations General Assembly, and they're generally not binding.
Die Resolutionen der UN-Vollversammlung sind generell nicht bindend. Sie drücken eher die Wünsche einer Mehrheit von Staaten aus. Wenn es aber zu einstimmigen Beschlüssen kommt, bedeutet das, dass man ernsthaft damit arbeiten kann. Wenn kein Konsens vorliegt, hängt es davon ab, welche Regierungen zugestimmt haben und welche nicht. Zum Beispiel gibt es nicht bindende UN-Resolutionen, die Verhandlungen über umfassende Verbote von Atomtests fordern. Und diese Verhandlungen finden nun statt. Ein anderes Beispiel betrifft ein Abkommen über Waffenhandel. Die Verhandlungen finden jetzt statt, sind aber noch nicht abgeschlossen. An der Resolution über das Verbot nuklearer Waffen habe ich selbst mitgearbeitet. Leider gibt es noch nicht genügend Atomwaffenstaaten, die dies unterstützen. Wir haben einige. China unterstützt es zum Beispiel. Indien und Pakistan, die beide Atomwaffen besitzen, unterstützen den Vorschlag, Verhandlungen über ein Verbot zu beginnen. Aber die anderen Staaten, die Atomwaffen besitzen und einige ihrer Verbündeten, sind dagegen. Wir brauchen nicht unbedingt alle Atomstaaten an Bord. Aber wenn es zu wenig sind, ist es nicht klug, mit den Verhandlungen zu beginnen, weil die anderen nur daneben stehen und sich heraushalten. Also müssen wir sie motivieren, den Verhandlungen beizutreten. Das ist ein Teil der Arbeit, die wir machen. Die Unterstützung der UN-Resolution beinhaltet eine Menge informeller Treffen der Regierungen für die Vorbereitung eines solchen Vertrages, um den Weg zu tatsächlichen Verhandlungen zu ebnen. Dieser Vertrag würde Atomwaffen verbieten. Er würde nicht nur die Drohung mit ihnen oder ihre Nutzung für illegal erklären, sondern auch ihren Besitz. Er würde außerdem ein klar umrissenes Programm für die einzelnen Schritte zur vollständigen Vernichtung der Waffenarsenale beinhalten. Und es würde viele Maßnahmen geben, um das zu verstärken, einschließlich beispielsweise einer bindenden Resolution des UN-Sicherheitsrates, der es für illegal und kriminell vor dem Internationalen Gerichtshof erklären würde, in nukleare Operationen involviert zu sein. Es gibt also auf globaler Ebene umfassende Bemühungen, das Verbot nuklearer Waffen voranzutreiben. Das ist die Idee des Vertrages. Global measures to back up the abolition of nuclear weapons. That's the idea of the treaty.
Welche Bedeutung haben Verbote, wenn es immer noch Länder wie die USA gibt, die mehr als genug Sprengköpfe besitzen und anstatt diese wirklich abzurüsten, einfach die alten wegwerfen?
Ein erster Schritt ist die Einrichtung atomwaffenfreier Zonen, von denen es bereits einige gibt, in Lateinamerika, im Pazifik, der Antarktis, in Südostasien, Afrika und Zentralasien. Die Staaten solcher Zonen sagen, wir wollen keine nuklearen Waffen auf unserem Territorium haben. Im Gegenzug fordern wir die Atomwaffenstaaten auf, uns nicht damit zu bedrohen oder sie gegen uns zu verwenden. Das ist ein guter Schritt in Richtung einer Welt frei von nuklearen Waffen. Und es gibt weitere Vorschläge für atomwaffenfreie Zonen im Mittleren Osten, in Nordostasien und der arktischen Region. Gleichzeitig ermutigen wir Staaten wie die USA, ihren Verpflichtungen nachzugehen. Alle Staaten mit nuklearen Waffen haben sich unter dem Atomwaffensperrvertrag verpflichtet, die nukleare Abrüstung voranzubringen. Der Internationale Gerichtshof hat bestätigt, dass diese Verpflichtung besteht, unabhängig davon, was sonst geschieht. Man kann also nicht sagen, wir mögen die Idee nuklearer Abrüstung, aber wir können ihr nicht nachgehen, ehe die Welt nicht ein sicherer Ort ist und jeder Bäume umarmt oder Vegetarier ist oder was weiß ich auch immer. Im Grunde sagt der Gerichtshof, dass es sich um eine einzigartige Verpflichtung handelt, und zwar aufgrund der einzigartigen Destruktivität nuklearer Waffen. Es ist unmöglich, sie zu kontrollieren, weder in Zeit noch im Raum. Die Strahlung verbreitet sich überall und überdauert Generationen. Also gibt es eine Verpflichtung und wir können die Besitzer nuklearer Waffen motivieren, danach zu handeln und tatsächlich Schritte einzuleiten und nicht weiter den falschen Weg zu gehen, den einige schon von ihnen gegangen sind. In den USA haben wir derzeit einen Präsidenten, Obama, der sich einer atomwaffenfreien Welt verpflichtet hat und der eine Reihe von Initiativen voranbrachte und die US-Atomwaffenpolitik neu formte. Aber er ist nicht die einzige Person in den USA, die Einfluss hat. Es gibt den Kongress, die Opposition im Senat, die Republikaner, die sagen, dass sie Obamas Abrüstungsvertrag mit Russland nicht unterstützen, solange er ihnen nicht mehr Geld für den Bau neuer Atomwaffen bereitstellt. Sie versuchen, den gesamten Prozess so zu ändern, und sie haben Kontrolle über die Ratifikation des Vertrages, die vom Senat beschlossen werden muss. Obama muss sich also mit Kräften innerhalb seines eigenen Landes auseinandersetzen, die versuchen, seine Vision einer atomwaffenfreien Welt zu untergraben. Ich denke, wir sollten nicht zynisch werden, wenn es nicht so schnell geht, wie wir wollen. Wir sollten die Kräfte in den USA und anderen Atomwaffenstaaten, die eine Veränderung wollen, unterstützen und bestärken.
Was können Sie über die immer wieder auftauchenden Argumente oder Behauptungen sagen, dass es Staaten im Mittleren Osten gibt, die an der Entwicklung neuer Atomwaffen arbeiten?
Well, in the Middle East there is a country which has nuclear weapons, that's Israel.
Im Mittleren Osten gibt es einen Staat, der Atomwaffen besitzt, und das ist Israel. Im Kontext der Sicherheitsthematik im Mittleren Osten wird es wahrscheinlich eine Weiterverbreitung von Atomwaffen geben, solange man nicht die israelischen Atomwaffen thematisiert. Das betrifft zum Beispiel den Iran. Der Iran sagt, dass er keine Atomwaffen anstrebt. Dennoch sind die Iraner zusammen mit den arabischen Staaten sehr aufgebracht, dass es keine Veränderungen bei der Frage der israelischen Atomwaffen gibt. Und so sind die nuklearen Energieprogramme, die einige dieser Staaten vorantreiben, Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, möglicherweise darauf ausgelegt, Atomwaffen zu entwickeln. sollten sie sich so entscheiden. Das könnte eher rational sein, als Energie zu erzeugen, denn diese Länder haben andere Alternativen als Kernenergie. Deswegen ist es relativ risikoreich und bedenklich, dass es diese Kernenergieprogramme in diesen Ländern gibt. Abgesehen von Israel ist Iran am weitesten fortgeschritten, denn dort wird Urananreicherung betrieben, was bedeutet, dass man relativ schnell nukleare Waffenkapazitäten entwickeln kann. Um damit umzugehen, macht es aber keinen Sinn, nur mit dem Finger auf den Iran zu zeigen, denn das wird nicht funktionieren. Der Iran wird fragen, warum man mit dem Finger auf ihn zeigt und nicht auf Israel, das Atomwaffen besitzt, oder Pakistan, oder China, oder die USA. Wir müssen an regionaler und globaler Abrüstung arbeiten, um die Verbreitung aufzuhalten. Wir können nicht nur einem Staat sagen, dass er es nicht tun soll, wenn alle anderen es tun. Das ist so, als wenn Eltern täglich 10 Schachteln Zigaretten rauchen und ihren Kindern erzählen, dass sie nicht rauchen dürfen. Das funktioniert nicht. Es gibt aber tatsächlich den Vorschlag für die Einrichtung einer atomwaffenfreien Zone im Mittleren Osten und für ein Verbot anderer Massenvernichtungswaffen in der Region. Und dieser Vorschlag wird stark vorangetrieben durch den Atomwaffensperrvertrag. Eine internationale Konferenz der Regierungen soll im Dezember abgehalten werden, um den Prozess der Gründung einer solchen Zone zu beginnen. Das ist ein positiver Ansatz. Und es sieht so aus, als ob Israel und Iran daran teilnehmen werden. Die Moderatoren verhandeln noch darüber, in welcher Form, aber höchstwahrscheinlich werden sie in irgendeiner Form daran teilnehmen. Und das kann eine Grundlage dafür schaffen, auf der man weiter vorangehen kann, um die Regeln für Atomwaffen in diesem Gebiet festzulegen. Israel wird natürlich einige Sicherheitsgarantien benötigen, um von seinen Atomwaffen Abstand zu nehmen, aber das könnte Teil einer atomwaffenfreien Zone sein, denn genau darum geht es. Garantien der Atomwaffen besitzenden Staaten, dass sie nicht die Staaten in der Zone angreifen werden. Israel wird wahrscheinlich zusätzlich die Anerkennung seines Existenzrechts durch die arabischen Staaten und den Iran benötigen. Und es gibt Signale, dass diese Staaten dazu bereit wären, wenn Israel seine Atomwaffen aufgibt. Es scheint also, als gäbe es hier eine Chance auf Erfolg. Nicht sofort, da es viel Argwohn gibt und viel böses Blut, das überwunden werden muss, aber es gibt definitiv eine Chance, dabei voranzukommen. Es ist auf jeden Fall ein wesentlich besserer Ansatz, als den Iran zu bedrohen oder gar anzugreifen.
Aber wie können Länder wie der Iran und Israel an einen Tisch gebracht werden, wenn der Iran nicht bereit ist, Israel als existierenden Staat anzuerkennen?
Well, they both sit in the United Nations. Very close to each other, actually, because it's in alphabetical order.
Beide sitzen in den Vereinten Nationen, tatsächlich sogar ziemlich nah beieinander, weil es eine alphabetische Reihenfolge gibt. Iran, Irak, Israel. Das gleiche gilt für die anderen internationalen Körperschaften, zum Beispiel die Interparlamentarische Union, in der sowohl Iran als auch Israel Mitglieder sind. Also können sie an dem gleichen Tisch sitzen. Aber es muss in einer Weise geschehen, in der sich keiner von ihnen bedroht fühlt oder so, als ob sich das Ganze nur gegen sie richtet. Deswegen ist es schwer, ein bilaterales Treffen einzuberufen. Darauf würden sie sich nicht einlassen. Aber sie werden zu einem internationalen Treffen erscheinen und daran teilnehmen.
Können Sie uns bitte etwas über die Verbindung zwischen nuklearen Waffen und Kernenergie erzählen?
Yes, if you're developing nuclear energy, then you're developing some of the same technology and working with some of the same materials that you need to make a nuclear bomb.
Wenn man Atomenergie entwickelt, entwickelt man großenteils die gleiche Technologie und arbeitet teilweise mit den gleichen Materialien, die man benötigt, um eine Atombombe herzustellen. Die Reaktion ist die gleiche. In einem Atomreaktor werden Atome gespalten, in einer Atombombe werden Atome gespalten. Die Materialien sind die gleichen. Uran oder Plutonium. Diese Materialien werden durch den nuklearen Prozess produziert. Uran ist der Treibstoff für einen nuklearen Reaktor und das Abfallprodukt ist Plutonium. Beide kann man benutzen, um eine Atombombe herzustellen. Dort liegt die direkte Verbindung zwischen der Herstellung von Atomenergie und Atomwaffen. Wenn ein Staat also Atomenergie besitzt, ist er einen großen Schritt voraus. Nukleare Energie bedeutet unglaubliche gesundheitliche und ökologische Risiken und ist wahnsinnig teuer. Aber Regierungen ignorieren das oft, damit sie die Möglichkeit haben, Atomwaffen herzustellen, wenn sie dies wollen. Nicht alle tun das. Einige haben sich tatsächlich umentschieden und erklärt, dass sie keine nuklearen Waffen anstreben. Zum Beispiel Deutschland. Ursprünglich war es interessiert daran, Atomwaffen herzustellen. Und das Atomenergieprogramm war damit verbunden. Genauso in Schweden. Beide Länder werden keine nuklearen Waffen herstellen, aber sie sind in dieses schlechte System eingebunden. Und in beiden Ländern entstanden große Debatten darüber, wie sie aus der Atomenergie aussteigen können. In Deutschland ist die Debatte weiter fortgeschritten. Schweden entschied sich zunächst für einen Ausstieg, stoppte den Ausstieg aber und bewegt sich nun hin und her. Man muss in die Atomtechnik sehr viel Geld investieren und manchmal ist es schwierig zuzugeben, dass es sich um eine Fehlinvestition handelte, wenn man so viel investiert hat. Eine sehr gefährliche und vergiftende Fehlinvestition, die größte von allen. Aber viele Länder fahren ihr Atomenergieprogramm herunter wegen der damit verbundenen Risiken, wie die Schweiz zum Beispiel. Die Philippinen eröffneten niemals ihren Kernreaktor, nachdem er gebaut wurde, wegen des Risikos. Nachdem die Diktatur beendet wurde, gab es auch kein Interesse mehr daran, Atomwaffen herzustellen. Das sind einige der Verbindungen. Ein Grund, warum Menschen oder Länder weiterhin an Atomwaffen festhalten oder warum Menschen diese immer noch unterstützen, besteht darin, dass sie nach wie vor im Rahmen des 20. Jahrhunderts denken. Sie denken, dass Staaten ihre Grenzen mit Waffen verteidigen müssen, damit andere Länder sie nicht angreifen. Das Konzept ist überholt. Die Welt ist nicht geteilt in einzelne Einheiten, die sich selbst erhalten. Wir leben in einer miteinander verbundenen Welt. Unsere Finanzsysteme sind verbunden, unsere Kommunikationssysteme sind verbunden, unsere Handelssysteme sind verbunden. Sogar unsere Gesundheitssysteme. Wenn man heute an einem Virus erkrankt, kann dieser um die Welt gehen. Wir müssen bei all diesen Themen auf globaler Ebene zusammenarbeiten. Nukleare Waffen passen nicht in dieses Bild. Gegen was verteidigen wir uns? Es ist verrückt, dass wir sie immer noch haben. Aber die Menschen fühlen nach wie vor Angst. Sie denken, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ein Staat uns angreift? Wir verstehen nicht, wie wahnsinnig das wäre, denn es würde dem angreifenden Land mehr schaden, als dass es Gewinne bringen würde. Aber trotzdem denken viele, was wäre, wenn? Also vertrauen sie auf diese Idee. Tatsächlich aber haben wir sehr viele Mechanismen, um solche Probleme zu lösen, um Konflikte zwischen Staaten zu lösen, mit Aggressionen umzugehen, ohne nukleare Waffen benutzen zu müssen oder generell das Militär. Wir haben zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof und den Internationalen Gerichtshof zum Lösen von Disputen zwischen Staaten. Wir haben einen Sicherheitsrat, der Friedenstruppen einsetzen kann, um Vereinbarungen zwischen Staaten aufrechtzuerhalten. Falls man dem jeweils anderen Staat nicht zutraut, dass dieser sich an die Vereinbarung hält. Wir haben noch weitere Mechanismen, um damit umzugehen. Wir brauchen nicht auf militärische Kräfte oder Atomwaffen zu setzen, um die Probleme in der Welt zu lösen.